Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.
Damit ist unsere Sommerpause vorbei.
4 Wochen waren das, ne?
Das waren 4 Wochen, ja. Und das ist gut. Das ist gut. Das heißt, wir haben richtig sozusagen Luft holen können.
Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Luft geholt habe. Und was unseren Podcast betrifft, schon. Einen wunderbaren Gast haben wir ja getroffen in der Zwischenzeit. Ich hatte richtig viel zu tun in diesen 4 Wochen. Und da habe ich natürlich auch Luft beigeholt.
Ja.
Aber das war schon überraschend viel für solche Sommerzeit.
Ich habe ja immer den Eindruck, dass so dieser Wechsel, wenn die Sommerferien durch sind, dass das ein größerer Wechsel ist als der Jahreswechsel. Das teilt sich nämlich das Jahr richtig in 2 Hälften. Und da kommt was ganz anderes hinterher.
Was meinst du, woran das liegt?
Ich glaube, da waren wir, glaube ich, mal bei dem Gespräch, dass wir im Sommer gehen wir so aus uns raus. Im Frühjahr gehen wir aus uns raus und im Herbst müssen wir wieder reinkommen. Das sind so diese beiden Umbruchstellen, wo auch immer so diese Frühjahrs- und die Herbstgrippe dann kommt, wo sozusagen das Immunsystem auch sozusagen mit dem Ausatmen und Einatmen hinterherkommen muss. Das sind Umbruchstellen. Und an Bruchstellen, da wird es immer ein ganz kleines bisschen empfindlicher. Das sind ja auch diese Umbruchstellen, wo ich immer sage, das sind die letzten großen Mysterien, die wir haben, nämlich den Anfang vom Leben und das Ende vom Leben. Hüben und Drüben halt.
Genau genommen ist es ja sogar so, dass so ein Wechsel vom Sommer zum Herbst oder vom Herbst zum Winter auch sich ja spiegelt in unserer Lebenszeit.
Ja.
Und dass diese Umbrüche, von denen du sprichst, in unserem biografischen Leben ja auch stattfinden. Nämlich wenn Menschen jetzt im fortgeschritteneren Alter sich mehr in sich selbst zurückziehen und das Interesse an der Außenwelt so ein bisschen weniger wird. Ne? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da habe ich schon mal von jemandem erzählt, den ich so besser kannte, die schon mit Mitte 90, noch ein paar Jahre bevor sie gestorben ist, darüber gesprochen hat, wie doch ihr starkes Interesse an der Welt jetzt echt schwindet. Also wie sie das bemerkt, wie sie sich nicht mehr wirklich für das Geschehen oder für Museen, für Ausstellungen, wo sie sonst gerne hingegangen wäre, all diese Dinge einfach nicht mehr interessierte.
Und das passiert natürlich ganz, ganz langsam in so ganz kleinen Schritten. Ich weiß noch, ich weiß nicht, wie alt war ich denn? Ich glaube, ich war 50 und habe mit einer unglaublichen Erleichterung festgestellt, ich muss überhaupt keinen Motorradführerschein in meinem Leben machen. Aber vorher habe ich immer gedacht, ich müsste alles machen, ne? Und dann habe ich plötzlich erkannt, dass ich gar keinen Motorradführerschein machen muss. Ach Gott sei Dank, das war aber eine Erleichterung pur. Das ist ja auch schon das Ding.
Und doch fällt mir an der Stelle jetzt was ein, was so ein bisschen die Ausnahme ist an der Stelle. Einerseits kann man sagen, ja, das Interesse an der Welt wird weniger im Alter, bis hin zu, man zieht sich immer mehr in sich selbst zurück und sieht nur noch so seine eigene Welt. Und andererseits habe ich einmal eine Frau erlebt, die hat mich tief beeindruckt. Die ist 101 geworden und die hat bis eine Woche vor ihrem Tod, immer wenn man sie traf, die war auch noch unterwegs dann mit ihrem Rollator und so, hat sie immer in der Begegnung im Gespräch gefragt, und Sie, was machen Sie? Und das hat mich so beeindruckt, weil das so selten ist. Normalerweise ist es so, mit sehr hochbetagten Menschen, dass die von sich sprechen und viele drehen sich dann auch so ein bisschen im Kreis, erzählen eigentlich immer nur noch das, wo man so denkt, ja, die fühlen sich einsam, vielleicht wenn sie sich mehr für andere interessieren würden, wären sie nicht mehr so einsam, weil man ja automatisch so ein bisschen wegbleibt, wenn man schon weiß, oh, jetzt höre ich mir das alles wieder an. Und vielleicht ist das sogar etwas, das wollte ich jetzt eigentlich damit sagen, was man auch üben kann. also was wir eigentlich jetzt schon üben können, immer wieder auch den anderen zu fragen, ja und du, was machst du? Weil wir ja oft auch mit unseren eigenen Themen beschäftigt sind und häufig mal vielleicht mehr von uns selbst was erzählen, als den anderen zu fragen, was er denn eigentlich gerade erlebt.
Wie nennt sich das immer so schön? Ein aktives Zuhören. Mhm. Und das würde bedeuten, dass ich meine ganze Konzentration und Aufmerksamkeit auch bei meinem Gegenüber lasse.
Mhm. Genau. Und jetzt ist das eine super Brücke zu dem Thema, was wir uns in der letzten Folge, nämlich vor unserer Sommerpause, vorgenommen hatten, zu sagen, dass ich noch weiterhin mit meinem Verstorbenen in Kontakt bleibe und eigentlich davon ausgehe, ich interessiere mich noch immer dafür, wie es ihm da jetzt geht auf der anderen Seite.
Ja.
Und ich gestehe ihm auch eine weitere Entwicklung zu. Dass nämlich sein Leben jetzt nicht beendet ist, seine Entwicklung nicht beendet ist, sondern dass das weitergeht auf der anderen Seite. Auch wenn sich zunächst für mich das nicht so einfach darstellt, weil das Leben da ja ein anderes ist und weil das nicht mehr in den gewohnten physisch-irdischen Bedingungen verläuft und leiblich gebunden ist, sondern ja möglicherweise sich ganz anders darstellt. Aber das es weitergeht und dass auch dort seelisch-geistig noch Veränderungen stattfinden kann, die auch in Bezug auf Vergebung oder in Bezug auf die Einsicht des eigenen Handelns auf der Erde vielleicht von Bedeutung sein könnte, dass das wichtig ist.
Ich glaube, du hast in einer der allerersten Folgen, hast du mal gesagt, da denke ich oft mal drüber nach, wir stellen immer das Leben und den Tod gegeneinander.
Mhm.
Und das geht doch gar nicht. Also ist das dann, ist der Tod dann die Ewigkeit? Das Leben in der Materie und der Tod als Ewigkeit? Zum Beispiel, deswegen heißen die ja dann auch Ewigforst und Ruheforst und solche Geschichten.
Genau.
Na, das heißt sozusagen zur ewigen Ruhe. Und das ist ja aber eine Unendlichkeit.
Ja, es ist eine Unendlichkeit und oft habe ich das Gefühl, wenn ich damit konfrontiert werde, und das werde ich ja zwangsläufig häufiger in meinem Beruf, habe ich immer das Gefühl, hier stimmt irgendwas gar nicht.
Ja.
Hier wird nicht nur untertrieben, sondern hier wird irgendwas klein gemacht totgeschwiegen oder für tot gehalten.
Eigentlich müssen wir ja die Frage stellen, die ist mir eben gekommen, was ist denn Tod überhaupt? Also eins meiner Enkelkinder hat mal mit 3, 4 Jahren oder sowas gesagt, bei Oma im Garten waren 2 Schnecken.
Genau, die eine
war tot und die andere noch gut.
Und die andere war noch gut, genau, das weiß ich noch ganz genau, wie du das erzählt hast, das ist ja schon, hast du schon ein paar Mal erwähnt. Und da muss ich jetzt immer dran denken, wenn es darum geht, dass jemand noch lebt, dann denke ich immer, ja, der ist noch gut. Ja, wirklich. Denk dabei immer an deine Enkelin. Ja, was heißt Tod? Tod heißt letztendlich, dass etwas physisch zum Erliegen kommt, sich nicht mehr weiter bewegt, also nicht von lebendigem Atem, obwohl es zuvor ja, sei es jetzt angefangen bei Insekten, ne, die sieht man ja im Sommer nun zuhauf, die fliegen tot auf der Fensterbank liegen. Also tatsächlich muss ich mal ganz kurz dazwischenfügen, finde ich es erstaunlich. Ich habe lange nicht mehr so viele tote Fliegen auf der Fensterbank gefunden wie in diesem Jahr.
Ja.
Es ist wieder bei mir wieder mehr geworden, wo ich lebe. Das freut mich eigentlich. Man spricht ja auch davon, es gibt seinen Geist auf. Also er hat seinen Geist aufgegeben.
Das finde ich eigentlich eine schöne Formulierung, weil das andere, das physische Erliegen, also die eine ist tot, die andere noch gut, das physische Erliegen, das findet ja gar nicht statt, sondern in dem Moment, in dem ein ehemals Lebewesen tot ist und seinen Geist aufgegeben hat, in dem Moment geht sonst was los.
Seinen Geist aufgegeben, da denken wir ja immer, ja, der Geist ist gestorben. Man könnte das leicht verwechseln. Er hat seinen Geist aufgegeben. Da muss ich jetzt auch zugeben, dass ich da auch manchmal dazu tendiert habe, das so zu verstehen wie, ach ja, der Geist ist jetzt gestorben. Und dabei ist es ja aber genau umgekehrt. Es ist ja so, der hat seinen Geist aufgegeben. Das heißt, der Geist ist jetzt eigentlich frei geworden und ist geboren hinein in eine andere Welt, in eben in unser Drüben. Und der physische Leib ist hier gestorben.
Ja, und gleichzeitig der physische Leib, der erliegt nicht, der ist nicht, das ist genau die Frage, was ist denn Tod? Weil da passiert plötzlich ein physiologisches Gewimmel aus einem toten Lebewesen. Entsteht sonst was?
Du meinst jetzt die ganzen Maden und die Würmer, die, ganzen, die dann da rum und ihren, wie heißen die noch? Das, was sie dann absondern, ne? Die fressen ja, ist ja interessant zu sehen, die fressen ja das alles weg und gleichzeitig sondern sie eben diese Speckwürmer da ab, so eine, das ist dann auch wieder so ein besonderer Stoff, der da entsteht und übrig bleibt.
Exakt, ja. Das ist ein,
verrottet.
Da ist ein, da sind Mikroorganismen am Wuseln. Hm.
Na gut, und das ist dann
alles zerlegen. Und das ist dann, dann ist ja noch nicht mal die Materie, ist ja auch nicht erlegen. Hm.
Sondern naja, dann ist der Tod eigentlich eine Trennung. Kann das sein?
Genau. Das heißt, der Geist wird frei, Körper und Geist trennen sich.
Körper, Geist und Seele, würde ich jetzt mal sagen, trennen sich. Weil die Seele ist ja, spielt ja eine ganz große Rolle auch.
Ja.
Die ist ja nicht zu unterschätzen. Ich finde ja immer meinen Vergleich mit der russischen Steckpuppe, mit dieser Matruschka, den finde ich eigentlich immer schön. Also wenn ich mir jetzt denke, wir sind eigentlich als Menschen so leiblich ineinander gesteckt. Also wenn ich mir jetzt erstmal meinen physischen Leib vorstelle, dann habe ich sowas wie so einen Atemleib, also wie so einen ätherischen Luftleib, der mich überhaupt lebendig macht. Der ja auch im Schlaf immer noch im Bett liegt, wenn ich schlafe. Und dann habe ich einen Seelenleib, der auch an meinen Atem ganz eng gebunden ist, wo ich meine ganzen Empfindungen und Gefühle und Erinnerungen und all sowas ist damit verbunden. Was aber ja auch in unmittelbarem Übergang zu diesem anderen lebendigen Leib ist. Und dann habe ich noch meinen Geist, also sprich mein hohes Ich, so nenne ich das immer, mein hohes Selbst.
Das heißt, die Aufgabe des Sensenmannes ist es, die beiden voneinander zu trennen.
Welche beiden?
Eine geistige Dimension und eine materielle Dimension.
Mhm. Da das, haut er so dazwischen mit seiner Sense, meinst du?
Genau, das trennt er ab.
Mhm. Interessant, ne?
Ja.
Es ist wirklich interessant, dass man vom Sensenmann spricht. Ich weiß, dass auch im spirituell-christlichen Zusammenhang wird ja von dem Erzengel Michael gesprochen, dass der auch, der hat ja auch ein Schwert und dass der auch was, ach nee, verwechsel ich das jetzt gerade? Doch, der hat doch ein Schwert, ne? Und den Drachen, der kämpft ja gegen den Drachen. Ich dachte jetzt gerade an den anderen, der den Mantel zerschneidet. Wie hieß der noch?
Martin.
Martin, genau. Nee, aber das ist ja, nee, dass der Michael eben auch, der trennt ja auch. Es gibt ja auch das heilsame Trennen.
Ja.
Ne? Also trennen ist ja nicht notwendigerweise, das ist ja auch sowas Merkwürdiges, dass in unserer Gesellschaft so vieles inzwischen anders bewertet worden ist. Also das, was ursprünglich vielleicht mal was Richtiges und Heilsames war, plötzlich als falsch bewertet wird. So wie nämlich der Tod, also dieses Trennen von zwischen physischem und geistigem, wie du es eben gesagt hast, das ist ja heute vielfach die Tendenz, dass das irgendwie was Ungutes ist. Das sollte am besten tunlichst nicht stattfinden. Und es war aber ja in allen Zeiten, und wir hatten uns für die Folge heute ja auch vorgenommen, jetzt das Nachtodliche mal ein bisschen genauer ins Visier zu nehmen, war es nicht schon immer so, zu allen Zeiten, in allen Kulturen, dass das eigentlich das Interessanteste war, was alle Menschen bewegt hat, die Frage nach dem, wohin gehen wir eigentlich,
natürlich,
wenn wir hier weggehen? Genau. Von der Erde?
Das heißt, im Grunde genommen, guck mal, in so Zeiten, wo du nicht, wie wissen wir, wir können ja alles erklären, da sind wir ja schon ein paar Mal gewesen. Das heißt, wir erklären alles, wir wissen, wie alles funktioniert. Und unsere Vorfahren, die haben vielleicht tatsächlich da gesessen und haben noch kein elektrisches Licht gehabt. Können wir uns auch kaum noch vorstellen, wie das ist. Und haben dann abends in den Sternenhimmel geguckt und haben da plötzlich irgendwelche Gebilde drin erkannt. Na, da haben sie Figuren drin erkannt, da sind die ganzen Sternbilder, Einteilungen passiert. Und da haben die geguckt und gestanden und gesagt, was das denn ist und was da denn ist. Und irgendein lebendiges Wesen, mit dem du zusammengelebt hast, mit dem, den du kanntest, wo du Sympathien und Antipathien hattest, und das, der Körper ist plötzlich irgendwo rumgelegen und hat sich nicht mehr bewegt. Und dann kommst du doch auf Fragen. Alleine schon dann, wenn ich, also mir geht es ja immer so, wenn ich eine Mohnblume sehe, dass ich denke, wer hat sich denn sowas Durchgeknalltes ausgedacht? Eine Mohnblume, wenn die aufgeht, dann habe ich das Gefühl, dann sind wir doch am Staunen pur. Hm. Und wir erklären heute alles. Wir können alles, wir tun so jedenfalls.
Naja, wir sind halt so abgeklärt inzwischen, ne?
Ja.
Und sind eigentlich, haben irgendwie verlernt, die Mohnblume zu bewundern.
Genau.
Und überhaupt die Haltung des sich Wunderns einzunehmen. Ich stelle in letzter Zeit tatsächlich mit einiger Freude und Erleichterung fest, dass ich mich über vieles eben gar nicht mehr ärgere, auch wenn es teilweise wirklich berechtigt wäre, das zu tun, sondern eher dann so verwundert da stehe und denke, aha, guck mal, der lebt offensichtlich in einer völlig anderen Welt als ich. Der sieht das völlig anders.
Ich finde da diesen Ausspruch, auch da wieder so ein Norddeutsche, den finde ich so schön, wartet eins Gift in der Welt. Und das hat ja so ein bisschen dieses Staunen damit bei, sozusagen die Vielfalt zu sehen, zu sagen, du hast ja keine Macht, dann lass es doch, dann nimm es doch einfach wahr.
Mhm.
Ja? Und nicht ununterbrochen der Welt zu sagen, ob sie richtig oder falsch ist. Und was sie alles falsch machen. Also was richtig gemacht wird, da kommt ja kaum ein Kommentar.
Naja, die Frage ist, muss man überhaupt richtig und falsch, ne?
Genauso natürlich.
Wie, ob man, muss man überhaupt über Schuld und.
Aber das ist ja genau das Maß an Klugscheißerei, was ich mal meine.
Hm. Wie heißt die noch, die Gesellschaft?
Die Gesellschaft. Eine aufgeklärte, materialistische, atheistische Klugscheißergesellschaft.
Ja, da wären wir wieder bei dem, tatsächlich bei dem Thema, dass das eben eine Gesellschaft ist, die tatsächlich meint, das ist ja das wirklich Erstaunliche und Verwunderliche, die meint, dass die Haltung, ein Leben nach dem Tode, so wird es ja auch genannt, für absolut unmöglich zu erklären, für unsinnig zu erklären, dass das in irgendeiner Weise das größte Gewicht hätte überhaupt. Dabei ist das jetzt eine Zeit, die hat es noch nie zuvor gegeben.
Nee.
Diese Art von ernüchterter Aufklärungswissenschaftshaltung, das ist zum ersten Mal in der Geschichte, dass das so umfangreich
und vor allem bei uns
dominiert.
Ne?
Ja, bei uns.
Teilen, also, in anderen Teilen der Welt nicht unbedingt.
Nee,
aber
ich sage ja, ich spreche jetzt von unserer deutschen Gesellschaft. Da ist es ja auch noch fast noch ausgeprägter als in anderen europäischen Ländern. Müsste man jetzt mal genau beleuchten, wie das jetzt in Frankreich ist. Da glaube ich, ist es auch, die sind auch ziemlich nüchtern inzwischen.
Die aufgeklärten Industrienationen.
Genau. Das hat ja was mit dem Industriezeitalter zu tun. Und was ist eigentlich Materialismus? Materialismus ist ja letztendlich etwas, was sich beständig eben in der Materie sozusagen bewegt.
Das finde ich ja ganz spannend, weil dann kann ja der Materialismus gar keinen Geist aufgeben.
Richtig, weil der den Geist ja gar nicht voraussetzt.
Genau.
Beziehungsweise ich denke schon, dass viele Wissenschaftler, Naturwissenschaftler sich auch für große Geister halten. Oder vielleicht auch untereinander, voneinander das meinen, dass sie das sind. Interessant. Kann ja auch sein, dass sie es sind. Meiner Meinung nach sind sie dennoch sehr einseitig unterwegs. Gibt aber ja auch andere.
Ja, es gibt auch andere.
Mhm.
Das heißt, das aber sind die Kinderschuhe.
Ja. Tja.
Ich finde das eigentlich schön, wenn wir vielleicht mal gucken, ob ich in der nächsten Woche ein bisschen Geist aufgeben kann.
Mhm. Interessant. Freue ich mich schon drauf. Bis dann.
Tschüss.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.